Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Es gibt immer mehr Technologiebezeichnungen, die beschreiben eigentlich keine Funktion, sondern sie klingen eher nach einer Fantasiewelt. Cloud Computing zum Beispiel, das Metaversum oder schon seit längerer Zeit auch künstliche Intelligenz.
Ja, genau. Und auch JournalistInnen, die über diese Technologien berichten, übernehmen diese Bezeichnung häufig. Klar, denn immer wieder zu erklären, was genau dahinter steckt, benötigt mehr Platz oder Sendezeit, klingt vielleicht weniger aufregend. Und manchmal sind dem einen oder anderen die tatsächlichen Funktionen einer Technologie auch gar nicht so richtig bekannt.
Aber die Berichterstattung über automatisierte Systeme wie KI-Anwendungen, die hat ja einen starken Einfluss darauf, wie das Thema in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird und welche Vorstellungen sie von ihr wachrufen, nicht nur bei Bürgerinnen und Bürgern, sondern eben auch bei Menschen in Entscheidungspositionen.
Medien haben also auch hier eine Verantwortung, also auch wenn sie über komplexe Technologien berichten. Ganz rund läuft es dabei allerdings nicht. Pia Behme mit einer kleinen Einführung in typische Fehler und Herausforderungen bei der Berichterstattung über sogenannte künstliche Intelligenz.
Die Schwierigkeit beginnt bereits beim Begriff künstliche Intelligenz.
AI has come to mean a lot.
KI bedeutet inzwischen sehr viel und deshalb auch sehr wenig, weil sie so viele verschiedene Technologien beschreibt, aber auch so viele Technologien, die es noch gar nicht gibt.
Kanta Dihal von der University of Cambridge forscht zu globalen Narrativen von künstlicher Intelligenz. Statt dieses Oberbegriffs könnten JournalistInnen die präziseren Bezeichnungen der jeweiligen Technologie nutzen, über die sie berichten, sagt Dihal.
Such as machine learning.
Etwa maschinelles Lernen. Dabei passt sich ein System selbst an, indem es anhand von Beispielen, den eingespeisten Daten, Muster erfasst. Aber auch hier ist der Begriff Lernen schwierig. Maschinelles Lernen sollte jedenfalls nicht mit menschlichem Lernen gleichgesetzt werden. In der Berichterstattung über sogenannte KI dominieren vor allem wirtschaftliche Aspekte. Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass Wirtschaftsthemen in deutschen Medien einen größeren Teil am Diskurs einnehmen als technische und gesellschaftliche. Anlass sind häufig Produktneuheiten. Das ist auch in Großbritannien zu beobachten, wie eine Analyse des Reuters Institute for the Study of Journalism zeigt. In fast 60% der untersuchten Artikel ging es um neue Industrieprodukte und Ankündigungen rund um künstliche Intelligenz.
Berichte über KI werden häufiger von Wirtschaftsjournalisten als von Technikjournalisten verfasst, was manchmal dazu führt, dass sie den Pressemitteilungen der Unternehmen unkritisch Glauben schenken und so zu dem ohnehin schon großen KI-Hype beitragen.
Joanne Quay von der Universität Karlstadt in Schweden forscht zu Medien und KI. Ein Problem sieht sie im fehlenden technischen Verständnis von JournalistInnen.
Normalerweise gibt es diesen Gut- oder Schlecht-Diskurs oder das, was wir das Hollywood-Roboter-Syndrom nennen. Dass man, wenn man über KI spricht, immer noch über den Terminator spricht, was nicht hilfreich ist, um eine differenziertere Diskussion zu führen.
Die bildliche Darstellung von Computersystemen als weiße, menschenähnliche Roboter findet sich häufig in Filmen und in Stockfotodatenbanken, die Medien für die Bebilderung ihrer Artikel nutzen. Sie ist zum einen falsch und sie reproduziert rassistische Hierarchien.
Diese Bilder spiegeln die Erwartungen wider, die die Menschen darüber haben, wer intelligent ist und wer nicht.
Wenn sogenannte künstliche Intelligenz also als eine weiße Person dargestellt wird, wird auch Intelligenz mit weißen Menschen assoziiert. Generell führe die Vermenschlichung von algorithmischen Systemen in den Medien dazu, dass nicht zu erfüllende Erwartungen geschürt werden, so Dihal.
Wenn zum Beispiel eine Schlagzeile lautet, künstliche Intelligenz kann Krebs erkennen, dann setzt das die Maschine fast auf eine Stufe mit einem menschlichen Arzt, obwohl das nicht der Fall ist. Das Programm könnte wirklich gut darin sein, dieses eine Merkmal bei dieser einen Krebsart in dieser einen Art von Bildgebung zu erfassen. Das kann man unter so einer Schlagzeile zwar zusammenfassen, aber es gibt eine Menge, was die Leute dann erwarten, was sie aber nicht kann.
Ein Beitrag von Pia Behme über Schwächen in der KI-Berichterstattung. Im April dieses Jahres kam die New York Times mit einer großen Geschichte über die Software GPT-3 raus. GPT-3 ist ein Sprachmodell, eine sogenannte künstliche Intelligenz-Anwendung. Und bekannt ist sie dafür, dass sie Texte vervollständigen oder neu generieren kann und dass die Ergebnisse häufig kaum von Texten zu unterscheiden sind, die Menschen geschrieben haben.
GPT-3 kommt von dem Unternehmen OpenAI und natürlich haben schon viele JournalistInnen über die Software geschrieben, aber dieser Text von dem Tech-Journalisten Stephen Johnson in der New York Times, der hat für Empörung gesorgt. Und zwar bei einer Person unter anderem, die Johnson für die Geschichte interviewt hat, nämlich die Linguistin Emily M. Bender, zuständig für den Fachbereich Computerlinguistik an der University of Washington.
Ja, und Bender sagt nun, in dem Text werden nicht nur die Funktionen der Software unkritisch wiedergegeben, sondern die ganze Haltung von Johnson sei problematisch. Das fange schon bei der Überschrift an, die da lautet, KI beherrscht Sprache, sollten wir dem vertrauen, was sie sagt?
Und wir haben mit Emily M. Bender über ihre Kritik an Texten wie diesem gesprochen und als erstes wollten wir von ihr wissen, warum sie schon die Haltung von Stephen Johnson kritisiert. Welche Annahme steckt denn ihrer Meinung nach hinter dieser Überschrift und was denkt sie, was für Vorstellungen hat der Autor denn von KI-Systemen und von Sprachmodellen wie GPT-3?
First, I want to say that usually in the New York Times, I think the journalists don't get to write their own headlines.
Zunächst möchte ich sagen, dass die Autoren der New York Times normalerweise nicht ihre eigenen Überschriften schreiben. Es sagt also auch etwas über den Verfasser der Schlagzeile aus. Aber diese Überschrift ist sehr stimmig mit dem Artikel. Schon daran können wir erkennen, dass sie es als Tatsache hinstellen, dass es etwas gibt, das sich KI nennt und dass es die Sprache beherrscht. Und dann stellen sie die Frage, ist sie vertrauenswürdig? Und ich bezweifle, dass es erstens etwas gibt, das man zu diesem Zeitpunkt mit Recht künstliche Intelligenz nennen kann. Und zweitens, dass es Sprache in dem Sinne beherrscht, wie es eine Linguistin wie ich anerkennen würde.
That it has mastered language in the sense that a linguist like me would recognize.
Wir haben gesehen, dass Sie auf Twitter viel Korrekturarbeit leisten. Wie oft stoßen Sie auf solche Artikel oder Aussagen über KI oder automatisierte Systeme?
Ich glaube, ich sehe ungefähr jede Woche oder alle 2 Wochen etwas. Ich habe nur nicht immer die Energie, darauf einzugehen und sie zu korrigieren. Und dabei geht es nicht nur um Sprache. Ich melde mich zwar am häufigsten zu Wort, wenn es sich um falsche Behauptungen über Sprache handelt, aber es gibt auch ähnliche Behauptungen über sogenannte künstliche Intelligenz. Die letzte Behauptung war, dass KI ihr Geschlecht anhand ihrer Bestellung in einem Restaurant erraten kann. Aber die Artikel sagen dann nicht erraten, sie sagen vorhersagen, immer.
But they don't say guess, they say predict, always.
Just to get it right, nur um es nochmal richtig zu verstehen. Ihre Kritik ist also, dass viele journalistische Texte den LeserInnen vorgaukeln quasi, dass das, was eine Maschine berechnet hat, der Realität entspricht oder der Wahrheit und dass da nicht steht, dass nur ein System eine stochastische Berechnung durchgeführt hat.
Stochastically.
Yeah, exactly. So these machine learning systems.
Ja, genau. Diese Systeme des maschinellen Lernens können also immer ein Ergebnis liefern, das dem entspricht, wonach man sucht. Aber sehr häufig sind sie so eingerichtet, dass sie Aufgaben erledigen, die völlig unvernünftig sind. Zum Beispiel, man kann nicht anhand der Art und Weise, wie jemand spricht, erkennen, ob er psychische Probleme hat. Denn es gibt viele verschiedene Dinge, die die Art und Weise, wie wir sprechen, beeinflussen. Und es gibt viele verschiedene Arten, wie sich psychische Probleme äußern können. Und es ist einfach nicht möglich, dies nur anhand von Tonaufnahmen festzustellen. Aber man kann ein System entwickeln, das eine Aufnahme davon, wie jemand spricht, nimmt und uns die Ausgabe liefert, diese Person ist depressiv oder so ähnlich. Stellen Sie sich den einfachsten Fall vor, in dem das System immer sagt, egal was die Eingabe ist, diese Person ist depressiv. Oder es geht hin und her, diese Person ist depressiv, diese Person ist nicht depressiv, ohne irgendeinen Bezug zur Eingabe. Aber wenn wir glauben, dass künstliche Intelligenz existiert, würde das immer noch wie ein System aussehen, das diese Dinge tun kann.
Let's take an example. Nehmen wir ein Beispiel aus dem Artikel der New York Times. Dort heißt es, GPT-3 wurde darauf trainiert, Hollywood-Drehbücher zu schreiben und Sachbücher im Stil von Gator Lees' New Journalism-Klassiker Frank Sinatra ist erkältet zu verfassen. Das ist eine dieser Aussagen, bei denen Sie sagen, sie spiegeln eine völlig falsche Vorstellung davon wider, was GPT-3 ist. Warum?
Why? Yes, so Non-Fiction.
Non-Fiction bedeutet, über Dinge zu schreiben, von denen wir glauben, dass sie wahr sind. Was das GPT-3 macht, ist, dass es plausibel erscheinende, zusammenhängende Abfolgen von englischen Wörtern ausgibt. Aber es gibt absolut keine Verbindung zur realen Welt. Es mag wie ein Sachbuch aussehen, aber das macht es noch lange nicht zu einem Sachbuch.
But that doesn't make it non-fiction writing.
Yes, but ja, aber es wirkt doch wie natürliche menschliche Sprache. Warum kann man die Ergebnisse von Sprachmodellen wie GPT-3 oder anderen wie Gopher oder Palm nicht mit natürlicher menschlicher Sprache vergleichen, obwohl sie so ähnlich aussehen?
Look like.
Yeah. So if we observe people speaking,
wenn wir Menschen beim Sprechen beobachten, können wir das auf einer Ebene als die Ausgabe einer Wortfolge betrachten. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist der Teil, den die Sprachmodelle leisten können. Sie können Wortfolgen ausgeben, die kohärent aussehen. Aber es gibt keine kommunikative Absicht. Der Computer hat keine Idee, keine Möglichkeit, eine Idee zu entwickeln, die er vermitteln möchte. Wenn wir uns mit jemandem auf einer Sprache unterhalten, die wir beide verstehen, dann nutzen wir das, was die Person uns sagt, um zu verstehen, was sie uns sagen will. Wir benutzen also die Worte und denken über sie nach, um herauszufinden, was will mir diese Person mitteilen. Und das Problem ist, dass wir das automatisch tun. Wenn wir also Sprache sehen, die aus einem Computer kommt, stellen wir uns automatisch vor, dass ein Geist, eine kommunikative Absicht dahinter steckt. Und wir versuchen herauszufinden, was es ist. Aber der Computer hat nur Wörter gefunden, die nach den Mustern in seinen riesigen Trainingsdaten wahrscheinlich zusammenpassen. Und das ist etwas ganz anderes.
Wenn wir über neuronale Netze oder Sprachmodelle sprechen, verwenden wir sehr oft Begriffe wie Intelligenz, Training oder Lernen. Wir vergleichen sie also mit menschlichen Fähigkeiten, die Maschinen nicht haben. Aber könnten diese Begriffe nicht auch hilfreich sein, um diese Technologien zu verstehen, weil sie es vielleicht einfacher machen, zu verstehen, was sie tun?
Sicherlich sind diese Metaphern sehr verlockend, aber ich denke, dass sie in die Irre führen. Wenn wir von einer Maschine sprechen, die lernt, oder davon, einer Maschine etwas beizubringen, wenn wir nicht genau wissen, wie sich das von anderen Verwendungen des Wortes unterscheidet, können wir, glaube ich, in echte Konflikte geraten, wenn wir der Maschine Dinge zuschreiben, die sie nicht macht. Es gibt einen alten Aufsatz von dem Forscher Drew McDermott, in dem er diese Wörter als wishful mnemonics bezeichnet, also als erwünschte Gedächtnisleistungen. Das bedeutet, man gibt der Computerfunktion einen Namen, von dem man sich wünscht, dass der Computer es ausführen kann. Aber es entspricht nicht dem, was er wirklich tut. Und dann ist es schwer, sich darauf zu besinnen, was er tatsächlich tut.
Keep in focus what it's actually doing.
So you really think that ist das also wirklich die Gefahr, dass wir vergessen, dass wir über Maschinen und nicht über menschliches Denken sprechen, dass wir das verwechseln?
Mixing this up?
Yeah, I think there is a big danger there.
Ja, ich glaube, da besteht eine große Gefahr und es ist sogar noch schlimmer. Denn wenn wir uns daran erinnern, dass es sich um Maschinen handelt, aber vergessen, dass sie nicht denken, kann es passieren, dass wir ihnen glauben wollen. Weil wir glauben, dass sie objektiver sind oder mehr wissen als Menschen. Und dann besteht die Gefahr, dass wir eine Technologie akzeptieren, die automatisch viel Schaden in der Welt anrichten kann. Aber die Menschen, die diese Technologie bedienen, sagen, das ist der Computer, er ist objektiv, er muss Recht haben.
Aber welche Begriffe sollten wir stattdessen verwenden, um diese Technologie zu beschreiben?
This technology. So for language models,
ein alternativer Begriff für Sprachmodelle, den ich gesehen habe, ist Wortsequenzmodelle. Es werden also Wortfolgen modelliert und nicht die ganze Sprache. Das gefällt mir. Wenn Sie zum Beispiel über Systeme sprechen wollen, die Sprachaufnahmen zu geschriebener Sprache machen, anstatt das Spracherkennung zu nennen, wo es so klingt, als würde die Maschine etwas erkennen, kann man es nach der Funktion benennen. Automatische Transkription und so weiter und so fort. Und ich denke, dass künstliche Intelligenz als Oberbegriff sehr irreführend ist und es wahrscheinlich besser ist, von Musterabgleich oder vielleicht stochastischem Mustervergleich oder Analyse großer Datenmengen zu sprechen, als von künstlicher Intelligenz.
Rather than artificial intelligence.
I want to come back. Ich möchte noch einmal auf das zurückkommen, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich das problematische Framing, das wir im Journalismus häufig verwenden. Sie sagen ja nicht nur, dass dieses Framing in Bezug auf die sogenannte KI irreführend ist. Sie sagen auch, dass es gefährlich sein kann, wenn wir zum Beispiel davon sprechen, dass Maschinen objektiv sind und deshalb gute Entscheidungen treffen. Können Sie erklären, was genau daran schädlich ist?
What makes it harmful?
So these large-scale pattern matching systems that we have.
Diese Systeme nehmen enorme Datenmengen auf, finden Muster in diesen Daten und werden dann verwendet, um diese Muster neu zu erstellen. Wenn etwa gesellschaftliche Unterdrückungs- und Machtstrukturen in den Daten kodifiziert sind, dann werden wir diese Strukturen auch reproduzieren, wenn wir die Entscheidungen der Maschine übernehmen. Und es gibt sehr berühmte Beispiele dafür, dass Menschen in den Vereinigten Staaten kürzere Haftstrafen oder Kredite verweigert werden, weil ihre persönlichen Merkmale dem Muster von Menschen entsprechen, denen diese Dinge in der Vergangenheit verweigert wurden. Nicht, weil sie als Menschen weniger wert sind, sondern weil sie zu Teilen der Gesellschaft gehören, die ausgegrenzt wurden. Das sind also die Arten von Gefahren, von denen ich spreche. Ich wünsche mir einen Journalismus, der den Versprechungen dieser Unternehmen skeptisch gegenübersteht und Fragen stellt wie: Woher wissen Sie, dass Ihre Technologie wirklich funktioniert? Wessen Interessen werden mit dem Aufbau dieses Systems bedient? Was passiert mit all den Daten, die gesammelt werden? Wie werden sie verwendet? Und Dinge wie: Wie können wir eine demokratische Kontrolle über die Sammlung dieser Daten und die Entwicklung dieser Mustererkennungssysteme ausüben, sodass wir individuell sagen können, nein, ich lehne das ab. Und manchmal auch gemeinsam sagen können, dass wir so etwas nicht entwickeln wollen. Ich hoffe wirklich, dass sich der KI-Journalismus in diese Richtung entwickeln wird.
That's where I really hope the AI-Journalism will go.
Yeah, and then the question connected to that.
In diesem Zusammenhang stellt sich ja die nächste Frage, nämlich: Hat es nicht schon eine gewisse Entwicklung im Diskurs über künstliche Intelligenz oder automatisierte Systeme gegeben? Da ist ja zum Beispiel die Debatte darüber, wie wir Maschinen Werte oder Ethik beibringen. Also ich weiß, wir haben von Ihnen gelernt, dass beibringen nicht das beste Wort ist, aber denken Sie nicht, dass es da schon eine gute Entwicklung gibt?
Good development.
So I'm glad that people are worrying about.
Ich freue mich, dass sich die Menschen Gedanken über die möglichen Fallstricke machen, über die Art und Weise, in der Maschinen Handlungen ausführen können, die nicht mit unseren Werten übereinstimmen. Aber ich denke, wenn man davon spricht, dass man der Maschine Werte beibringt, dann wird die Verantwortung verlagert. Es klingt so, als ob die Maschinen, denen diese Werte nicht beigebracht wurden, einfach neutral wären. Das sind sie aber nicht. Es sind konstruierte Produkte, die nach den Werten ihrer KonstrukteurInnen gestaltet sind. Ich denke, wir sollten stattdessen darüber nachdenken, wie bewerten wir bestimmte Systeme in ihrem jeweiligen Anwendungsfall und berücksichtigen dabei sowohl die Werte der Menschen, die das System nutzen, als auch die Werte, bei denen das System zum Einsatz kommt. Das ist der Ort für Werte.
Aber wenn wir ein System aufbauen, ist es dann nicht sinnvoll, eine Art Logik zu implementieren, die zu unseren Werten passt?
Sure, but we have to figure out where is it being used.
Sicher, aber wir müssen herausfinden, wo wird es eingesetzt. Wenn wir ein großes Sprachmodell bauen wollen, das jeder benutzt, wenn wir zum Beispiel ein großes Modell für die deutsche Sprache und jede einzelne Anwendung in deutscher Sprache entwickeln, dann wird es sehr schwierig zu sagen, was sind die Werte, die dafür eine Rolle spielen. Aber wenn wir stattdessen darüber nachdenken, okay, wir bauen ein System, das dazu dient, eine bessere automatische Transkription von deutscher Sprache anzufertigen. Dann könnten wir darüber nachdenken, welche Fehler dieses System nicht machen sollte. Und dann könnten wir das in die Entscheidungen einbeziehen, die wir beim Systemdesign treffen. Vielleicht in Bezug auf die Sprache, mit der wir es schulen. Vielleicht in Bezug auf nachträgliche Filter. Weil wir wissen, dass es einige Wörter gibt, die das System nicht ausgeben soll. Wahrscheinlich haben Sie schon gesehen, dass es schwer ist, Ihr Handy dazu zu bringen, Schimpfwörter zu sagen, zumindest auf Englisch, weil jemand das in den Code geschrieben hat, weil man sich dachte, dass es in Bezug auf diese Anwendung eine wichtige Entscheidung ist.
Because they've decided, in the ways it's being used, that's an important choice.
So, yeah, for that to change.
Ja, und damit sich das ändert, brauchen wir viel mehr als nur guten, kritischen Journalismus, oder? Das würde ja auch bedeuten, bei der Berichterstattung mehrere Interessengruppen mitzudenken.
Stakeholders into the boat.
Yes, absolutely. I would love to see journalism.
Ja, unbedingt. Ich wünsche mir einen Journalismus, der sich mit Menschen beschäftigt, die erleben, dass automatisierte Systeme Entscheidungen über sie treffen und mit der Art und Weise, wie das schiefgegangen ist oder wie sie befürchten, dass es schiefgehen könnte. Und dann auch einen Journalismus, der erforscht, auf welche Weise können die bestehenden Gesetze und Vorschriften angewendet werden und wo sind die Stellen, an denen wir ausgefeiltere Gesetze und Vorschriften brauchen.
And where are the places where we need more elaborated laws and regulations?
Die Linguistin Emily M. Bender zur Frage, wie JournalistInnen über sogenannte künstliche Intelligenz sprechen und welche Fragen und Begriffe sie sich in der Berichterstattung wünscht. Wir danken für das Gespräch.